Wenn auch Joachim vorhin von einer Ehepredigt gesprochen hat, wisst ihr ja schon, das stimmt natürlich nicht. Das ist nur ein Teil davon. Gell? Es ist eine Predigt auch über das Gemeindeleben. Ganz besonders, weil als ich eben dieses Buch gelesen habe von Timothy Keller und Catherine Keller, da wurde mir das eben bewusst, wie viel das Eheleben, das Leben mit einer Frau, mit meiner Frau natürlich jetzt in meinem Falle, zu tun hat mit dem Gemeindeleben und mit dem Miteinander. Immer wieder diese Analogie, und das soll uns auch heute beschäftigen und auch begleiten. Heute Teil 3. Der erste Teil war ja das große Geheimnis, als Paulus, und das ist ja der zugrunde legende Bibeltext in Epheser Kapitel 5, als Paulus da beschreibt das Zusammensein von Mann und Frau, das immer wieder vergleicht eben mit Jesus und uns, den Gläubigen. Jesus der Bräutigam ist und wir sind die Braut. Und dass dieses Verhältnis das große, wichtige ist, du und Jesus. Und die Ehe ist so ein Abbildchen, kleines Abbildchen. Und ich betone das jetzt auch deshalb so, wenn man immer oder manchmal so den Eindruck hat, ja, Ehebeziehung, das ist die Beziehung des Lebens in dieser Welt, in Gottes Schöpfung. Nein, es ist eine Beziehung, eine wichtige Beziehung, in die Gott vieles hineingelegt hat, genau, aber es gibt ganz viele andere Beziehungen. Und auch in der Gemeinde haben wir Beziehungen untereinander, weil ja nicht jeder verheiratet ist. Genau. Einfach das so ein bisschen als Einstieg. Dann haben wir angeschaut, der Bund, der Ehebund, dass Gott eben diese Ehebeziehung, analog auch die Beziehung von dir und mir zu Jesus, das ist eine Bundesbeziehung. Da gibt es Rechte und Pflichten, die in beide Seiten eingehen. Als Kontrast dagegen, heute haben wir oft eine Konsumbeziehung. Konsumbeziehung heißt, was bringt mir das? So sollen wir nicht leben als Christ. Wir sollen lieben. Und lieben heißt in erster Linie geben. Und als gegenseitig Liebende empfängt man natürlich auch. Klar, das auch im Gemeindeleben. Genau, das haben wir miteinander angeschaut. Der Ehebund. Wir leben also in einem Bündnis mit Jesus, in der Gemeinde und auch in der Ehe. Ein Bündnis. Ab und zu mal gut, wenn man da zusammensitzt und sich überlegt, was sind denn unsere Rechten und Pflichten in der Ehe? Auch gut in der Gemeinde. Was sind denn unsere Rechten und Pflichten als Geschwister miteinander? Und so weiter. Genau, heute geht es jetzt darum, das ist ein längerer Titel, die Veränderung von Stacheln, reinigender Veränderung und heilenden Rissen. Was sich da alles dahinter verbirgt, werdet ihr noch sehen. Ein paar, finde ich, ganz treffe Bilder und Beispiele kommen heute vor. Ein Zitat zum Anfang, wie gesagt, für mich so grundlegend war dieses Buch, dass ich da zuerst gehört habe, nachher gelesen habe, das Ehe heißt von Kellers. Es hat einige wirklich ganz treffe Zitate da in diesem Buch, die will ich euch nicht vorenthalten. Wir wissen nie, schreibt er, wen wir heiraten. Wir bilden uns das nur ein. Das klingt schon komisch, oder? Irgendwie, oder? Und selbst wenn wir den Richtigen oder die Richtige erwischt haben, geht das noch weiter, wird er sie anfangen, sich zu verändern, denn die Ehe ist so eine gewaltige Sache, dass sie uns verändert. Das können die Eheleute wahrscheinlich bestätigen. Das gilt auch für das Gemeindeleben. Du denkst jetzt, jawohl, das ist meine Gemeinde, hier bin ich zu Hause. Ihr habt so nette Leute, coole Musik, einen Prediger, der mir aus dem Herzen spricht und so weiter. Ja, okay, du besuchst eine Gemeinde mal ein paar Wochen, ein paar Monate und irgendwann merkst du, ja, diese Liebe verfliegt dann auch irgendwann wieder einmal. Warum? Weil du plötzlich die Leute eben kennenlernst, wie sie sind. So zum Beispiel so, ein Igel. Hä? Der Igel habe ich deshalb drauf, weil es gibt ja noch ein anderes Buch. Ich habe es jetzt mittlerweile bestellt. In der Buchhandlung diese Woche bei Benedikt. Oder? Ein Buchtitel, den ich schon Jahre kenne, oder spricht mich jedes Mal an. Es ist von John Ortberg, dieses Buch. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und auch die Leiterin der Buchhandlung sagt, ja, das ist wirklich der Titel dieses Buches, ist schon irgendwie eine Predigt, ist schon, du musst das Buch nicht lesen, sondern der Titel hat das irgendwie, sagt schon extrem viel aus, finde ich. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Sagt eigentlich was aus? Wenn du ihn oder sie dann kennenlernst, ja, dann ist sie nicht mehr so normal. Nicht mehr so gemöckig. Nicht mehr so lieb. Nicht mehr so angenehm. Gell? Bin schon gespannt auf dieses Buch. Ihr merkt, ich lese viel. Ist extrem bereichernd zu lesen. Einfach aus Erfahrungen von anderen zu lernen. Auch dieses Ehebuch. Das ist ja nur aufgeschrieben als Erfahrungen. Und im Übrigen sind es ja 9 Predigten, die Keller gehalten hat in einer Gemeinde von 3000 Singles bei 4000 Gemeindebesuchern. Also irgendwie hat er da schon den Mut gehabt, dieses Thema so zu machen und zu halten, weil es eben extrem viel enthält für das allgemeine Leben und Verständnis. Wie lebt man gelingende Beziehungen? Und ich glaube, da sind wir alle irgendwie dran am Lernen. Gut. Eben, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst, schreibt dieser Pastor Ortberg, im Übrigen ein Buch, das so zu den Bestsellern gehört, zu den Longsellern besser gesagt noch, weil es gibt ja schon auch schon 15 Jahre, glaube ich, wird immer wieder aufgelegt. Scheinbar wirklich ein spannendes Thema. Er schreibt dann unter anderem darin, jeder Mensch sehnt sich nach Gemeinschaft und Angenommensein. Doch oft müssen wir uns gegenüber unseren Mitmenschen wehren und fahren unsere Stacheln aus. Stacheln meint Verteidigung, Rückzug, Stolz, Angriff. Das, meine Stacheln, verletzen dann. Und er braucht eben das Bild des Igels, gell? Stacheln schützen natürlich auch, gell? Wenn da jemand zu nahe kommt, kann er schubs sich zu einer Kugel formen, dann rundherum hat's dann Stacheln. Komm mir ja nicht zu nahe. Kennt ihr solche Leute? Wenn du gewisse Themen ansprichst oder auf irgendetwas zu sprechen kommst, schwupps werden die Leute zu einem Igel. Komm mir ja nicht zu nahe. Schon interessant. Wie gesagt, ich bin gespannt auf dieses Buch. Und das erlebt man auch im Gemeindeleben, im Miteinander. Das erlebt man auch ein bisschen in den Ehebeziehung, ich habe auch gesagt, am Anfang ist man noch verliebt, relativ verliebt, genau, und dann hört das irgendwann dann mal auf, dieses Verliebtsein, dann sollte dann die wahre Liebe zum Tragen kommen, gell? Und dann kann es eben sein, dass man sich anfängt einzuigeln. Der kommt mir jetzt zu nahe, obwohl es ja der liebste Mensch ist. In der Gemeinde genau dasselbe. Und klar, im Gemeindeleben ist es auch so, nicht jeder soll und darf und muss alles von mir wissen. Da gibt es eine Privatsphäre, gell? Gibt es Vertrautheit, wo man zu einzelnen Menschen hat, wo man über alles sprechen kann, gell? Mann zu Mann oder von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Und das ist wirklich hilfreich. Aber nicht alle und jeder, klar, gell? Deshalb verstehe ich manchmal, wenn du mir deine Stacheln zeigst und sagst, Kurt, ja, ja, aber das geht es sich nicht, auch wenn ich Pastor bin. Als Pastor hast du nicht irgendeinen Freipass, alle müssen zu mir kommen und so weiter und so fort. Oder zu Monika als Frau, überhaupt nicht. Such dir die Person aus, die du denkst, der kann ich mich anvertrauen, aber tu's. Wenn du wirklich ein Bedürfnis hast, über gewisse Dinge zu sprechen und zu reden. Ja, diese Stacheln, die gibt es und die können eben auch verletzen. Das ist dann die andere Seite vom Menschen, man merkt, die Ecken dann immer wieder an. Und er schreibt dann auch, dieser Ortberg, das ist eher so in der Einleitung, ich habe das Buch noch nicht ganz gelesen, das sind auch viele Menschen, die sich dann einigeln, in die Einsamkeit geraten. Gell? Und mein Anliegen ist es heute Morgen, dass du jetzt merkst, ja, ich habe immer wieder diese Stacheln und da gibt es Dinge, die haben wirklich Menschen verletzt, Ehen kaputt gemacht, Beziehungen kaputt gemacht. Und die hat wahrscheinlich jeder von uns irgendwo. Gell? Das gibt es. Und das, die gute Botschaft ist, Gott hat das alles irgendwo eingerechnet. Weil Jesus ist nicht stachelig. Komme ich auf ihn zu sprechen. Bei Jesus findest du das nicht, wie er mit Menschen umgeht. Das ist einfach phänomenal. Und der Apostel Paulus war eben auch so begeistert von diesem Herrn, diesem Gott, dass er uns sein Vorbild gibt. Weil Jesus, deshalb wollte ich, dass Joachim diesen Text liest, gehe nicht detailliert auf Johannes 13 heute Morgen ein. Aber mir ist dann auch diese Aussage wirklich hängen geblieben bei Jesus, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Er liebte sie bis zur Vollendung, bis zum Äußersten liebte er. Das ist das, was ich nicht kann, das wir nicht können. Bis zum Äußersten, aber er hilft uns dabei. Dass wir eben, wenn es dann mal schwierig wird in Beziehungen, wenn da der andere diese Stacheln ausfahre oder ich diese Stacheln ausfahre, dass es eben weitergeht. Dass die Verletzungen auch wieder heilen können. Jesus liebt vollkommen. Bis zur Vollendung. Und was dann nachher noch weiter stand, wegen diesem Fußewaschen und so weiter, das kommt dann noch. Wir möchten jetzt aber diesen Text lesen, der der ganzen Predigtreihe zugrunde liegt, aus Epheser 5, ab Vers 25 heute bis 29. Ihr Männer, es geht jetzt bewusst die Männer an, aber die Frauen dürfen durchaus auch hinhören, ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so. Und dann habe ich den Text rot gemacht, wie Christus, der Messias, die Gemeinde geliebt und sich selbst zu sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Das ist das Beispiel Jesu, oder? Und jetzt kommt wieder zu den Männern. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben, wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern er nährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus, der Messias, mit der Gemeinde. Den müsste eigentlich auch wieder rot sein. Da kommt wieder auf Jesus zu sprechen. Merken wir, wie der Apostel hin und her switcht, zwischen dem, wie er zu den Männern in die Ehe hineinspricht und immer wieder zurückgeht. Schau mal, und Jesus, ihr erlebt ihn doch auch so. Nur ein wunderbarer Text für uns Männer, wie wir unsere Frauen lieben sollen. Kurz auf zu Vers 28, 29 spricht doch uns Männer schon an. He? Wir, die gerne essen. Oder? Wir lieben doch unseren Körper. Und die meisten Männer verbringen wahrscheinlich damit dann eben das. Wir nähren unseren Körper, das tut uns doch gut, so eine feine Pizza und so weiter. Genau. Und genau gleich Männer, wie ihr euch euren Körpern doch schaut und so weiter, dass es euch gut geht. Der andere ist vielleicht sportlich und schaut so, dass es seinem Körper gut geht. So solltet ihr doch auch euren Frauen achten, wie ihr auf euren Körper achtet. Das ist ein bisschen Analogie, ein bisschen auch, finde ich, bis zum heutigen Tag, so ein bisschen schelmisch, finde ich fast. Genau. Wie auch immer. Ich gehe nicht auf alles da ein, mir ist etwas aufgefallen, das habe ich dann auch unterstrichen. Und auf das möchte ich näher eingehen. Das ist immer, finde ich, eine komische Beschreibung. Indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Es geht um das Beispiel Jesu, wie er uns eben heiligt, reinigt. Und dem Paulus geht es ja darum, wir Männer sollen das ja dann auch machen oder wir in unseren Beziehungen, wenn wir es dann ein bisschen allgemeiner formulieren wollen, wie wir das auch so halten sollen. Was meint er damit? Ich habe da den McDonald's aufgeschlagen, einen Kommentar von William McDonald. Was schreibt er da zu diesem Wasserbad im Wort? Ich lese euch das vor. Der Prozess der Heiligung wird durch das Wasserbad im Wort herbeigeführt. Einfach ausgedrückt heißt das, das Leben der Gläubigen gereinigt wird, dass das Leben der Gläubigen gereinigt wird, wenn sie das Wort Christi hören und ihm gehorchen. Deshalb sagt Jesus zu den Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Johannes 15, 3. Da würde ich dazu nehmen noch, vergleichen wir auch Johannes 13, 1 und 7, die Fußwaschung. Denn das sagt Jesus genau im selben Zusammenhang oder an diesem Abend. ja, sagt er das. Und das liegt auch zugrunde. Vorher hat er ihnen die Füße gewaschen und jetzt sagt ihn, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Weiter sagte MacDonald, und er verband das Wort auch im hohepriesterlichen Gebet, auch an diesem Abend von Jesus, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, 17. Genauso wie das Blut Christi uns ein für alle Mal von der Schuld und Strafe der Sünde befreit, so reinigt uns das Wort Gottes ständig von der Verunreinigung und Verschmutzung durch die Sünde. Okay, also das Wasserbad im Wort meint die Bibel, meint Gottes Wort und wie Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und es geht um Heiligung, es geht um Veränderung. Es geht jetzt nicht darum, um gerettet zu werden. Gell? Es geht nur darum, wie leben wir in dieser Errettung durch Jesus? Wie leben wir in dieser Erlösung? Das ist ja oft die große Frage, die du und ich haben, oder? Ja, ich glaube an Jesus, ich habe die Erlösung, aber man sieht so wenig in meinem Alltagleben davon, oder? Eben, da kommen da diese Stacheln und ich verletze andere. Ich müsste doch ein liebevoller Mensch sein. Ein verständnisvoller Mensch sein. Ein demütiger Mensch sein. Ein sanftmütiger Mensch sein. Ein weiser Mensch sein. Und so weiter. Und lesen nur das in der Bibel. Wie werde ich das dann? Durch das Wasserbad im Wort. Und das war wirklich für mich ein wenig ein Augenöffner. Und zwar der Augenöffner war, oder ist, diese Heiligung, diese Veränderung geschieht durch das Wort, durch die Bibel. Okay, kenne ich ja, ich lese ja die Bibel, aber es verändert sich nichts. Hörst du zu? Ihr seid schon rein um das Wort, das ich zu euch geredet habe. Das heißt, das Wort, das er spricht, die Bibel. Ihr seid schon rein. Ein Beispiel dazu. Das uns vielleicht etwas auf die Sprünge helfen kann. Vergleich. Wer hat heute Morgen von euch die Hände gewaschen? Ich hoffe doch schwer alle. Hoffe ich doch schwer, dass nachdem ihr eure Notdurft verrichtet habt, dass ihr eure Hände gewaschen habt. Hoffe ich doch schwer. Gell? Wer weiß denn etwa, wie oft er sich die Hände am Tag wäscht? Sind das 5-mal? Mehr. 10-mal? Wahrscheinlich mehr. 20-mal? Schon relativ oft. Genau. Ich möchte euch einladen, ein Experiment zu machen. Sagen wir mal, 2 Tage ohne Hände waschen. Grüßig! Grüßig! Ja, wirklich. Wirklich. Grausig. Genau. Ja. Warum brauche ich dieses Beispiel? Das Wasserbad im Wort. Die Bibel. Wisst ihr, Menschen, fangen wir mit denen an, die betreffen uns nicht. Menschen, die die Bibel nicht lesen, die Gottes Wort also nicht haben, die es ignorieren, das sind solche Menschen, die beispielhaft, oder? Ihre Hände nicht waschen und ihr Leben leben. Grüßig, in Gottes Augen, dreckig, ihr Leben wird schmutzig, wie wenn ich die Hände nicht waschen würde, einen Tag lang, die machen das wochenlang, ein Leben lang, stellt euch eure Hände vor, sie wären wirklich schwarz, sieht man manchmal so Bilder, gell? Schon krass, oder? Jetzt nehmen wir dieses Beispiel aber für uns an, als Christen. Wie oft lesen wir die Bibel? Und es geht jetzt nicht nur um das Lesen der Bibel, sondern es geht wirklich sich dem Stellen, aber auch nicht mehr. Ich lese täglich die Bibel und sage, ja Herr, so ist es. Ich lasse sein Wort zu mir sprechen. Und es ist wirklich so. Nur durch das Machen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe, oder je nach anderer Übersetzung, dass ihr gehört habt. Was haben denn die Jünger gehört? Die wissen, zu diesem Zeitpunkt, da waren sie noch nicht die Heiligen. Sie waren noch nicht die, die wir heute in Bildern sehen, die die Heiligenscheine haben da oben, die Apostel, oder? Hatten sie sowieso nie Heiligenscheine. So heilig waren sie nämlich gar nicht, gell? Aber zu diesem Zeitpunkt erst recht noch nicht. Und an diesem Abend da, in Johannes 13, an diesem letzten Abend, sehen wir ja noch, oder? Wie dreckig das sie sind, oder? Aber Jesus sagt ja dann kurz vorher, als er Petrus die Füße waschen wollte, wenn du es nicht zulässt, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Lass es zu. Jesus wäscht die Füße. Er nimmt das Wasser. Er reinigt mich. Wisst ihr, und wenn ihr jetzt das nehmt und so anfängt jeden Tag, ob es jetzt morgen, Mittag oder Abend ist, ist mir noch egal. Früher war ich da viel krasser. Morgen muss sein. Gell? Aber wie auch immer. Wenigstens täglich. Wenn ihr schon euch mindestens 10-mal am Tag die Hände wäscht, und es wird wahrscheinlich mehr sein, wie oft hast du dann das Wort Gottes, das die Wirkung hat, Wasserbad des Wortes zur Reinigung zu sein? Liest du es einfach und sagst, ja Herr, das ist dein Wort. Ich nehme es an, ich höre es. Und ich sage im Herzen ja. Du musst nur ja sagen. Herr, lass es zum Tat werden heute und morgen. Ich glaube es. Ich vertraue dir. Das genügt. Jesus wäscht die Füße. Jesus, das Wort. Jesus wird ja auch das Wort genannt, gell? Anfang Johannes Evangelium. Jesus, das Wort reinigt. Allein das bewirkt schon die Veränderung. Er wirkt die Veränderung. Nicht du. Nicht du liest und ich muss jetzt tun. Nein, er tut es. Das sagt die Bibel. Du betest nur, Jesus, hilf mir, zeig mir. Ich danke dir, dass du da bist. Dass eben Gott Geist ist und in meinem Leben durch den Heiligen Geist seit meiner Wiedergeburt da ist. Und er tut es. Auf wundersame Art und Weise. Wir haben keine Religion. Wir haben Glauben. Das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist wirkt die Veränderung. Das war ja bei Hudson Taylor so das Aha-Erlebnis in seinem Leben. Der ist ja beinahe ins Burnout, würde man heute sagen, reingerasselt in seine Missionsarbeit in China, bis er gesagt hat, Herr, ich schaffe es nicht mehr. Es wächst mir alles über den Kopf. Kennst du das? Nicht in der Mission, in deinem Alltagsleben. Alles wächst dir über den Kopf. Es wird alles zu viel. Bis er gemerkt hat, Herr, nicht ich, du machst es ja. Ich gebe dir den Tag. Schritt für Schritt für Schritt. Bis hier mein Arbeitstag ist ja nicht nur, was ich für euch als Gemeinde mache. Da gibt es noch zwei, drei andere Dinge, die dazugehören. Man könnte es wirklich zu viel werden. Auch weil obwohl ich zu Hause nachher höre, du bist ja nur im Büro. Ja, im Büro kann man viel machen, das ist mit der Welt verbunden und so weiter und so fort. Wie auch immer, gibt viel zu tun. Aber wichtig ist, dass ich das tue, was Jesus will. Ja. Er tut es. Das hat mich wirklich, ihr seid schon rein um das Wort des Willens, das ich zu euch geredet habe. Nicht mehr. Dass er zu uns, ja, spricht er zu dir? Spricht er zu deinem Leben, in dein Leben hinein? Dann sind die Hände wieder sauber. Nicht du, er. Du gehst in den Tag und sagst, danke Herr für das Wort heute Morgen. Und du gehst in die Alltagssituation hinein und du merkst, er ist da. Und er hilft dir und er gibt dir Weisheit. Ich erlebe es so. Ich bin kein Heiliger. Auch du erlebst es so. Wenn du willst. Denn das Ziel Gottes ist mit uns, das nochmal genau, diesen Text und so weiter, die Verse habe ich jetzt nur auf Türkisch, die lese ich euch auf Deutsch nämlich vor. Das Ziel Gottes in unserem Leben ist, Römer 8, 29, denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, im Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu machen, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Das Ziel Gottes ist, dass du und ich Jesus ähnlicher werden. Dass so wie Jesus ist, du wirst. Nicht so. Du wirst es. Es ist eine Entwicklung. Gell? Und um wieder auf die Ehe zurückzukommen, in der Ehebeziehung geht es letztendlich auch nur darum, wie Monika, wie ich, wie Franzi, wie Roland, wie wir einander helfen können, dem gleich zu kommen. Die Ehe ist einfach die Beziehung, wo man das lebt. Aber in der Gemeinde genau dasselbe. In deinem Umfeld, wo du lebst, deinen Freundschaften, die du hast, geht es letztendlich auch nur genau darum, Römer 8, 29. Wir sollen verwandelt werden, verändert werden in das Ebenbild von Jesus. Dass Menschen ein wenig in deinem Leben, in deiner Art und Weise, in deinem Handeln, deinem Reden, Jesus sehen. Ein wenig. Ein Prozess. Und wisst ihr, ich bin wirklich, wirklich davon überzeugt, dass das etwas ist, das wachstümlich ist und aufs Alter hin zunimmt. Und es macht mich zum Teil auch ein wenig traurig, wenn ich manchmal sehe, Menschen, die älter werden, Gläubige, die älter werden, wo man den Eindruck hat, irgendwie gab es mal eine Spitze im Leben und da geht es irgendwie bergab. Ich meine nicht körperlich, ich meine geistlich. Aber in der Bibel, in meiner Bibel und in deiner Bibel steht, dass wir von Tag zu Tag erneuert werden. Auch wenn unser Körper älter wird. Okay? Von Tag zu Tag erneuert. Das ist mein Gebet. Jesus, das will ich erleben. Bis ich alt werde. Im Geist wach. Im Heiligen Geist wach. Erquickt. Weil das ist unabhängig von meinen Gebrechen, von meinem Altwerden. Es ist unabhängig von meinen Beziehungen und von schwierigen Dingen, die wir erleben. Veränderung. Name fällt was wir sein. Römer 12,1 könnt ihr auch dazu noch lesen, würde auch dazu passen. Unser Leben ist also geprägt von Veränderungen. Herausforderungen, die wir erleben und dazu gehören auch Lebensumstände, die dann wie Igel sind. Lebensumstände, sich Menschen, Lebensumstände, Krankheit, Alter, Schicksalsschläge, die machen etwas mit uns. Gell? Das kann auch eine Ehe natürlich radikal verändern. Stellt euch vor, ich habe das Beispiel letzten Sonntag oder letztes Mal schon gemacht, es war bei der Eritrea, genau. Stellt euch vor, Roland, plötzlich. Unfall, Querschnitt gelähmt. Ja. Als Christ. Und jetzt werden deine Pläne über den Haufen geworfen? Werden die Pläne Gottes, also deine Pläne ja, eure Pläne wahrscheinlich schon, aber die Pläne Gottes oder der Plan Gottes, Roland zu verändern in das Ebenbild Jesu, wird nicht verändert. Dein Schicksalsschlag, den du erlebst, Margret, was sie erlebt hat, oder? Vor vielen Jahren schon. Hat diesen Plan nicht verändert. Und alle Umstände, das ist die christliche Sicht auf unser Leben. Römer 8, 28, lässt grüßen. He? Römer 8, 28, könnt ihr selber nachlesen, was da steht. He? Alle Dinge müssen zu unserem Besten mitwirken. Seit dem Tag, als ich mein Leben Jesus übergeben habe, alles Schräge, alles Schwierige, alles Unverständliche, alles Schöne natürlich auch, dient diesem Zweck. Du wirst verwandelt in mein Ebenbild, sagt Jesus. Manchmal schwer zu verstehen, zugegeben. Aber weißt du, wenn ich das weiß, dann kann ich Leid ein wenig verstehen. Denn unser Leben ist nur ein Hauch, sagt die Bibel. Im Vergleich zur Ewigkeit ein Nichts. Und man kann sagen, eine Erde im Universum, ein Staubkörnchen. Das ist dein Leben, heute und jetzt. Und wir machen das manchmal zum Nonplusultra. Gell? Als ob es nur sich das Leben um das dreht. Nein, soll nicht so sein, muss nicht so sein. Unser Leben besteht aus Veränderungen. Wir wissen nicht, was alles zukommt. Aber eines weiß ich, dieser Jesus Christus, der in mein Leben gekommen ist, der da ist in deinem Leben, der weiß schon dein ganzes Leben, deine ganzen Veränderungen und er liebt mich bis zum Ende, mit Vollendung. Und alles muss diesem Zweck dienen. Und wenn wir unter diesem Aspekt Ehe sehen und was da alles kommt, gell, mit schwierigen Kindern und, mit behinderten Kindern, eben Schicksalsschläge und was noch alles passieren kann, das passt alles da hinein. Gell? Ich finde das schon eine gewaltige Perspektive, nicht? Wenn wir ein bisschen über unser Leben hinaus sehen, ich finde es einfach grandios. Einfach toll. Für die Ehe, aber auch für unser, oder nicht nur aber, sondern auch für unser Gemeindeleben. Wir müssen weitermachen, könnten am Skript noch ein bisschen mehr lesen. Ich möchte zu einem zweiten Bild kommen. Das muss noch sein. Achtung, Risse heißt das. Das erwähnt er im Buch Kellers, Risse. Und das ist die Morandi-Brücke 2018. Ist sie ja, oder Teile davon, wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Das erwähnt er nicht so, aber er erwähnt das Beispiel von der Brücke, wie sie zusammenfällt. Warum ist die Morandi-Brücke zusammengefallen? Wegen diesen blöden 40-Tönner, oder? Ist ja klar. Oder dauernd über die Kogenbrücke gefahren sind. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Nicht die 40-Tönner waren das Problem. Auch nicht diese Reisenden. Da, allen Herren Ländern, die in den Süden wollen, da, die Hunderttausenden, Millionen von Autos, die über die Brücke fahren. Auch nicht. War der Konstrukteur, der Architekt das Problem? Auch nicht. Der hat alles wunderbar gemacht. Ja, die Brücke war niegelnagelneu gebaut, dann irgendwann, ich weiß nicht genau wann, und da kracht sie einfach zusammen. Das Problem waren die Risse, gell? Und komme ich wieder ein wenig auf die Stacheln zu sprechen. Und die Ehe und Beziehungen, oder? Wenn es dann Risse gibt im Ehebund, Risse gibt in Gemeindebeziehungen, wenn Dinge geschehen, eben die Risse bewirken. Und wenn man diese Risse nicht kittet, nicht heilen können, dann werden sie immer größer. Gell? Beziehungen, die immer mehr belastend werden, oder? Und die Brücke wurde, die Morandi-Brücke, die wurde schon überwacht und man wusste um diese Risse. Und es ist ganz klar, das kennt ihr, oder? Wenn es einmal einen Riss hat, durch die dauernde Belastung wird er nie kleiner. Nie. Der wird größer. Und es war eigentlich ganz klar, wenn das so weitergeht und man macht nichts, kracht das Ding zusammen und das ist dann wirklich so geschehen. Am Schluss war wahrscheinlich einige Lastwagen das Problem, oder? Irgendwann einmal kam der Lastwagen, kam die Erschütterung und bumm, fiel es zusammen. Und jetzt kommt die Aussage. In einem Zitat, das habe ich nicht aufgeschrieben, ein Zitat. Ich will Sie genau hinhören. Analogie dieser Brücke, dass sie zusammenfällt. Die Charakterschwächen, die ihren anderen Mitmenschen lediglich milde Probleme bereiten, stellen für ihren Ehepartner und ihre Ehe harte Brocken dar. Jetzt geht es ein bisschen weiter. Später, es ist nicht unser Ehepartner, der unsere dunklen Seiten, sprich Risse, ans Licht bringt, es ist die Ehe selber. Das könnte man als Analogie auch auf Gemeinde nehmen. Die Charakterschwäche, in die andere Mitmenschen lediglich milde Probleme bereiten, stellen für ein Gemeindeglieder eine harte Probe dar. Es sind nicht die Gemeindeglieder, die unsere dunklen Seite, Risse, ans Licht bringen. Es ist die Gemeinde selber. Da müssen wir sich jetzt ein bisschen darüber Gedanken machen. Also er sagt eigentlich, wenn es Knatsch gibt, ich brauche jetzt das Ehebeispiel wieder, wenn es Knatsch gibt in der Ehe, ist nicht der andere das Problem oder der das Problem. Gott hat die Ehe gemacht. Die Ehe ist das Problem. Der Ehebund, den ihr miteinander geschlossen habt, sie bringt das zum Vorschein. Und sagt eben damit, es ist ganz normal. Es ist ganz normal, jetzt wieder Analogie dieses Bild, ganz normal, dass diese Brücke irgendwann Risse haben wird. Denn es gab noch nie eine Brücke, die 100 Jahre alt ist und keine Risse hat, oder? Es ist ganz normal, dass es Risse gibt. Und die Ehe bringt das zum Vorschein. Euer Miteinander, mein Miteinander mit der Monika, bringt sie zum Vorschein. Das ist total normal. In der Gemeinde genau dasselbe. Es ist ganz normal, dass es da so Igel-Situationen gibt, wo wir uns wehtun und so weiter. Letzter Männerabend, ein Beispiel, habe ich ein Blödsinn gesagt und tack, oder? Kam ein Riss bei mir zum Vorschein. Gut, sagt das jemand dann? Das ist wichtig. Wo es Beziehungen gibt, gibt es Risse, gibt es Spannungen, ganz normal. Das Problem war hier, dass man die Risse nicht geflickt hat bei dieser Brücke, oder? Und wir als Christen haben die Möglichkeit, dass hier Risse geflickt werden. Eben, da kommt das mit dem Wasser wieder dazu. Wenn ich die Bibel lese, zeigt mir das Gottes Wort. Wenn wir geschwisterlich unterwegs sind, dann reden wir darüber. Ich bin froh, dass mir das jemand geschrieben hat. Kann man das in Ordnung bringen? In der Ehe genau dasselbe, dass man miteinander spricht, wenn die Risse kommen. Du, das war jetzt nicht so gut und dies und jenes. Dass man im Gespräch bleibt, dass man es sagt. Denn sonst kracht die Brücke zusammen. Dann bricht sie zusammen. Dann bricht eine Gemeinde auseinander, wenn man die Risse nicht mehr bespricht und sie flicken lässt nach Gottes Wort. Und wie das geschehen kann, habe ich euch in einem kleinen Film zum Abschluss gemacht. Vereinfacht dargestellt, aber ich finde es irgendwie rührend und wunderbar. Amen.